Er betet dann, ah ja genau, machst du mit. Anders steht es nicht Programm. Aber da finden wir auch in Epheser Kapitel 3, dass der Paulus jetzt eigentlich genau dafür betet, dass die Menschen in Christus Verständnis haben. Dass sie gefestigt werden in Christus. Wenn man den Epheserbrief betrachtet, da sieht man auch, dass Epheserbrief in zwei Teilen aufgeteilt ist. Kapitel 1, 2 und 3 ist der Theologie. Kapitel 1 fängt dann auch an mit richtig tiefes Gebet, das Paulus dann auch betet, dass wir vor der Grundlegung der Welt noch auserwählt worden und dass wir verherrlicht werden zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. In Kapitel 2, es geht gar nicht um uns, weil wir sind tot in unserer Vergangenheit, in unserer Vergehen, in unserer Sünde. Wir schaffen eigentlich gar nichts. Aber durch Gnade sind wir errettet. Und Gott hat etwas Großes getan, indem er jetzt aus dem Heiden und aus den Juden etwas ganz Besonderes und etwas Neues gemacht hat. Der ist aus zwei jetzt eins gemacht und das ist die Gemeinde. Und dafür arbeitet jetzt der Paulus. Der ringt jetzt für diese Einheit zwischen Heiden und Juden eins in der Gemeinde. Und dann kommt er jetzt am Ende von Kapitel 3 zu einem Gebet. Und dann Kapitel 4 fängt dann das zweite Teil des Epheserbriefs an und das ist das praktische Teil, der Praxis. Und es fängt dann auch an, Kapitel 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und da fängt jetzt gleich das Praktische an. Wegen der Theologie von Kapitel 1, 2 und 3 ermahnt jetzt der Paulus, tut etwas, wandelt würdig. Und er beschreibt jetzt diesen Wandel, diesen würdigen Wandel, wenn man jetzt auch weiter guckt, das sind dann die Versen, die wir alle kennen. Es geht dann auch auf der Zurüstung des Heiligen für das Werk des Dienstes, den alten Menschen abzulegen, das Neue dann anzuziehen. Kapitel 5, seid Nachahmer, liebt eure Kinder, liebt dann auch diesen Wandel. Wie sieht das jetzt in der Ehe aus, Mann und Frau und die Kinder? Und wie machen wir das dann ganz praktisch? Kapitel 6 zieht jetzt die Waffenrüstung Gottes an. Wie können wir jetzt der Theologie, den er jetzt in Kapitel 1, 2 und 3 jetzt anwenden? Indem wir würdig wandeln, indem wir es einfach tun, das, was er gesagt hat, und indem wir den Waffenrüstung Gottes anziehen. Und das ist eigentlich Epheserbrief kurz zusammengefasst. Aber bevor er überhaupt zu das Praktische kommt, betet er noch einmal. Und das wollen wir heute Morgen anschauen. Epheser 3, Verse 14 und 15. Und da sehen wir dann auch eine Einleitung. Deshalb, Kapitel 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jeder Vaterschaft in den Himmel und auf Erde benannt wird. Der leitet jetzt sein Gebet ein und sagt, es geht gar nicht um mich, es geht um Gott. Und ich beuge dann die Knie. Wenn wir jetzt den Knie beugen, was zeigt das eigentlich? Das zeigt Demut und Ehrerbietung. Ich bin in Holland groß geworden, wenn Königin Beatrix dann auch irgendwann mal durch Holland gezogen ist, dann haben die Leute und die Holländer, die machen solche Sachen eigentlich nie. Aber dann haben die Holländer auch trotzdem, weil es die Königin war, sich einfach gebeugt und genickt. Für den Polizisten, da haben sie, die verabscheuen die, haben den Königin wegen ihrer Stellung und wegen des Hoheits des Königschaft oder des Königinschaft in Holland, haben sie sich verbeugt. Nicht tief wie die Chinesen oder die Japaner, wo man es richtig aus Ehrschaft dann wirklich tief durch die Knie geht und dann sich hinneigt. Aber was der Paulus sagt, ich beuge jetzt meine Knie, der geht auf die Knie, weil der verstanden hat, mit wem er jetzt redet. Er redet mit Gott. Gott, der Vater. Deshalb beuge ich meinen Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erde benannt wird. Und so er betet jetzt ganz genau zum Gott, der Vater. Der hat verstanden, wer Gott, der Vater ist. Der geht auf die Knie. Und er verstanden hat, welchen Ehrerbietung er auch gebührt. Und für wem er jetzt betet, ist für jeder, der das genau das Gleiche macht. Für jeder, der auch verstanden hat, wer Gott der Vater wirklich ist. Dass wir Gott der Vater auch angenommen haben als Vater. Und Paulus geht jetzt auf die Knie, betet zum Vater und betet für seine Geschwister. Die Geschwister in Ephesus, aber auch für die Geschwister hier in Nürnberg. Weil jeder, der verstanden hat, wer Gott der Vater ist und ihn dann auch als Vater dann auch ernannt hat und bekannt hat, wer Gott der Vater wirklich ist, für den ist jetzt dieses Gebetsanliegen, für den er jetzt gerne betet. Und er betet eigentlich drei Gebetsanliegen. Er bittet jetzt um drei Dinge, damit die Geschwister, damit wir auch etwas verstehen werden. Der erste Gebetsanliegen finden wir in Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Denn erste Gebetsanliegen ist für Gottes Kraft. Paulus hat verstanden, zu wem er redet, Gott der Vater. Der betet jetzt dann auch für die Geschwister in Ephesus, der betet für uns. Und das Erste, was er gerne zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass er jetzt uns Kraft gibt, dass Gott uns Kraft gibt. Er, Gott der Vater, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Aber das Problem ist, so oft denken wir, ah, das schaffe ich schon. Ich kann das. Ich habe schon mal die Ausbildung. Ich bin jung. Ich kann das. Dann fahren wir in der Arbeit und sagen, das Autofahren kann ich auch. Das mache ich auch. Das so viele Kilometer habe ich schon mal gefahren. Ich muss gar nicht drüber nachdenken, wie ich jetzt in der Gemeinde in Nürnberg fahre. Ich brauche das Navi gar nicht. Das schaffe ich ohne Hilfe. Komme ich jetzt auch von Neumarkt hier in Nürnberg in der Gemeinde. Die Strecke habe ich schon so oft gefahren. Gehirn ausschalten, einfach loslegen. Das kennen wir doch, oder? Und so vieles des Lebens machen wir in eigener Kraft. Weil wir meinen, krieg schon hin. Paulus bittet für die Geschwister, der bittet jetzt für uns. Es geht gar nicht um unsere Kraft. Sondern Gott gibt uns nach seiner Reichtum und seiner Herrlichkeit Kraft. Wenn da irgendwo Kraft ist, was brauche ich eigentlich dann, um diese Kraft zu bekommen? Mich dafür zu eröffnen und zu sagen, gib's mir. Ich habe gestern unsere Holzstapel. Wir haben jetzt einen Holzofen im Wohnzimmer und unser Holzstapel, der war auf der Terrasse. Wir haben vor 2 Jahren ich wusste gar nicht, wie viel Holz jetzt in einem Kubikmeter war, habe ich 4 Kubikmeter gekauft. Das war ein Fehler. Und so, ich habe jetzt immer noch viel zu viel, kann wahrscheinlich noch 2 Jahre, kann ich noch heizen. Und so, da habe ich noch einiges Holz und weil wir jetzt doch die Terrasse dieses Sommer oder Frühjahr und Sommer gebrauchen wollen, da habe ich den Holzstapel verlegt. Das erste Mal habe ich das mit eigener Kraft gemacht. Und da habe ich einfach rausgefunden, ich kann bequem 6 Stücke Holz tragen. 1,5 Stunden später war ich fertig. Gestern habe ich es nicht in eigener Kraft gemacht. Jetzt denkt ihr ja, die Kinder haben das gemacht. Nein! Ich habe bei den Nachbarn gesehen, der hat so eine Schubkarre. Dann denke ich mir, hey, den frage mal, ob ich den ausleihen darf. Habe ich erklärt, warum du freilich nimmst und 15 Minuten später war ich fertig. Weil der ganze Schubkarre mit so einer Haufe drauf und gelaufen. Die Kinder wollten es mal auch versuchen, oder das ist viel zu schwer. Ich sage, ja, aber das geht ganz leicht. Und die haben es dann aufgestapelt und alles Mögliche. In eigener Kraft können wir vieles machen. Aber eigentlich war das ganz dumm von mir, in eigener Kraft den ganzen Holzstapel zu versetzen. Weil mein Nachbar hat auch letztes Jahr oder letztem Frühjahr auch einen Schubkarre. Und da gibt es jetzt da Hilfe, wo man das gebrauchen kann, um dann wirklich etwas Gutes zu leisten und das auch viel schneller zu machen. Und das ist, warum Paulus jetzt bittet. Es ist Gott, der diese Kraft nach seiner Reichtum, seiner Herrlichkeit es uns geben kann. Der will es tun. Es steht uns voll zur Verfügung. Schaffe ich alleine. Warum? Weil Gott will uns Kraft geben. Damit wir gestärkt werden durch seinen Geist Seinen Geist, der in uns wohnt, damit der innere Mensch, der in uns ist, dann auch wirklich gekräftigt wird und Kraft hat, um dann wirklich auch das dann zu machen, wo wir eigentlich sagen werden, boah, das schaffe ich nicht. Klar schaffst du das nicht. Auf eigene Kräfte kriegst du das nicht hin. Und dann versuchst du und probierst mal und ja, anderthalb Stunde später hat man den ganzen Stapel versetzt und man denkt, boah, und dann habe ich auch tagelang Rückenschmerzen gehabt und denke mir, boah, das war nicht gut. Oh, das muss ich wieder im Herbst nochmal machen. Und das war die ganze Zeit durch den Kopf, im Herbst muss ich das Ganze wieder hintragen. Boah. Aber der Kraft steht uns zur Verfügung. Und Paulus bittet jetzt für die Geschwister, er bittet jetzt für uns. Diese Kraft ist in uns schon reichlich vorhanden, nach seiner Herrlichkeit. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Gott um Erlaubnis bitten, um diese Kraft dann auch wirklich zu Vorschein zu bringen. Damit unser inneren Mensch dann wirklich gestärkt wird. Der zweite Gebetsanliegen finden wir in Vers 17. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Der zweite Gebetsanliegen ist, dass Christus eigentlich schon längst in uns wohnt. Wenn wir in einer Beziehung zu Gott stehen, wenn wir Jesus Christus als unser Herr und Heiland angenommen haben, ist Christus schon längst in uns. Er ist der Hoffnung der jede Christ. Und diese Hoffnung ist schon in uns. Der bewohnt uns. Aber so oft meinen wir, mir geht's nicht gut. Und so oft schauen wir dann eigentlich nur auf mich. Und auf meine Idee und meine Wünsche und meine Pläne und das, was ich schaffen werde. Und klar, dann ist es auch in meiner eigenen Kraft. Und dann schaffen wir es auch nicht. Weil wir jetzt nicht die Kraft Gottes dann auch annehmen. Dass wir dann auch nicht verstanden haben, dass Christus durch den Glauben schon längst in unser Herzen wohnt. Schon längst vorhanden ist. Damit wir dann auch gewurzelt werden und gegründet werden. Und das sind so Fachbegriffe, um wirklich deutlich zu machen, so gewurzelt wie ein Baum. Wenn man eine Same jetzt in den Boden reinsteckt, Natalie hat jetzt dieses Jahr ihre grüne Daumen ausprobiert. Wir haben es schon als Familie schon längst probiert und alles ist zerrottet und verfällt. Natalie da hingegen hat dieses Jahr richtiges Erfolg und wir haben richtig viele Zucchinis gehabt und Tomaten und Bohne und Zuckerbohne und alles Mögliche. Das ist eigentlich ganz cool, das aus der Garten rauszukriegen. Aber das sind jetzt Samen, ganz klein, ganz winzig, was in der Boden geht. Und plötzlich kommt so ein Strauch raus. Das ist, was heißt, gegründet zu werden, gewurzelt zu werden. Etwas geht in den Boden und das wächst dann aus. Klar, es braucht Pflege. Man kann es auf eigene Kräfte machen und dann verfault es. Wenn man es vergisst und wir haben es oft nicht gewässert oder wir haben zu viel Wasser drauf gemacht und dann kamen jetzt ein Blattläuse und wenn man das jetzt nicht irgendwie dann sauber gemacht hat und es war eine Dreckarbeit und das hat sie gerne gemacht und wenn man das jetzt nicht alles pflegt, stirbt es. Oder das Obst, das dann auch daran wächst, dann ist es auch nicht mehr lecker und es ist verfault. Genauso ist es auch in den Glauben. Wenn wir irgendwie falsch verstanden haben, dass Christus reichlich in uns wohnt, zu der Herrlichkeit Gottes, wenn wir das nicht verstanden haben, verfault auch unser Glauben. Dann wachsen wir nicht richtig. Und dann bei jeder Schwierigkeit, dann sind wir nicht gewurzelt oder gegründet auf das Wesentliche, auf Christus. Sondern werden wir durch jeden Wind der Lehre einfach hin und her geschoben und sagt, ja, oh, das ist interessant, oh, das auch, und oh, das, oh, oh. Und man geht überall hin und man denkt, was ist eigentlich das Wesentliche? Und Paulus bittet jetzt darum, dass wir wirklich verstanden haben, Christus in euch. Du hast schon den Kraft Gottes. Du hast Christus, der in dir wohnt. Damit wir gewurzelt und gegründet werden. Aber wie? dass der Christus durch den Glauben in euer Herz wohnt, und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Den bekommen wir durch Liebe. Weil Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir haben den Liebe Gottes empfangen und der Kraft Gottes, der in uns ist und dass Christus jetzt auch in uns wohnt und in uns wirkt, damit wir gewurzelt und gegründet sind, ist wegen seiner Liebe. Aber das tun wir auch nicht alleine. Wo man sagt, ach, das schaffe ich alleine. Das kann ich schon alleine auch irgendwie mit anhand von der Schrift irgendwie herausdeuten. Und der Paulus sagt dann auch, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Auch dieses machen wir nicht alleine. Wir machen das in Gemeinschaft mit jeder andere Christ. Wir machen das in Gemeinschaft mit der Gemeinde. Wir machen das in Gemeinschaft mit den Heiligen. Damit wir völlig erfassen der Größe Gottes, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Das machen wir nicht alleine. Sondern wir studieren gemeinsam auch der Schrift. Und durch das gemeinsame Studium erkennen wir dann auch jede für sich, was Gott auch wirkt und bewirkt in das Leben von anderen. Hören wir auch Zeugnis von, wie Gott in dein Leben eingegriffen hat. Und dann verstehen wir noch einen Bruchteil mehr von der Größe Gottes und wie er eingegriffen hat. Und wir staunen und wir sagen, preis den Herrn. Und dann gibt jemand anderes Zeugnis, wie Gott auch in ihrem Leben dann etwas Großartiges getan hat. Wie sie Zeugnis gegeben haben auf der Arbeit. Und wir verstehen immer mehr, ein Stück mehr von der Größe Gottes, von der Tiefe Gottes und wie sehr er die Menschen liebt, wie sehr er mich liebt und dich. Paulus betet um Kraft. Paulus betet für die Erkenntnis, dass Christus in uns wohnt. Und drittens bittet er für die Erkenntnis in Christus, Vers 19. Um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Der dritte Gebetsanliegen fließt aus dieser Kraft, die wir von Gott bekommen haben. Fließt aus dieses Erkenntnis, dass Christus schon reichlich in uns wohnt. Und das dritte ist dann, dass wir wirklich erkennen werden, dass es um Christus dreht. Es geht gar nicht mehr um uns, sondern es geht um Christus. Zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das ist eigentlich ein Paradox. Wie können wir jetzt etwas ergreifen, das übersteigt? Etwas, das so komplex ist, wie können wir das überhaupt irgendwann mal verstehen? Können wir gar nicht. Aber es ist halt das Prozess dahin, um mehr und mehr von der überreichenden Liebe Christus dann mehr und mehr zu verstehen und wir denken von, boah, so sehr liebt Gott uns? Das hat Christus alles für mich getan? Wow. Mehr kann ich nicht verstehen. Mein Herz ist so voll. Und dann lesen wir weiter. Und wir entdecken dann noch mehr. Und sagen, nein, das gibt's doch gar nicht. Das auch noch. Dass Jesus uns noch mehr liebt. Und dass Jesus noch mehr mit uns vorhat. Und dass Gott noch mehr mit mir zu tun hat und noch nicht fertig ist mit mir. Und dass mein ganzes Leben ihm gebührt und gehört. Und wow. Und das Prozess ist noch längst noch nicht fertig. Um mehr und mehr in der Erkenntnis zu wachsen, von wer Christus ist in uns. Dass der Kraft Gottes in uns ist. Dass Christus in uns wohnt. Und dass wir in der Erkenntnis von Christi Liebe für uns eigentlich nur der Oberkante gekratzt haben. Und je mehr wir dann auch von Christus verstanden haben und seine Liebe dann auch betrachtet haben, desto mehr werden wir diese Beziehung zu Gott kostbar anheißen. Aber wir verstanden haben, es geht gar nicht mehr um uns, sondern es geht um Christus. Und wenn wir diese Erkenntnis gewinnen, sagt der Paulus dann letztendlich, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das Resultat ist, wir werden ganz mit Gott erfüllt. Mehr und mehr von der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Und das Resultat dieser Gebetsanliegen, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Der Gott, der Vater, zu dem jetzt der Paulus auch die Knie gebeugt hat, weil er verstanden hat, wer Gott, der Vater ist, der wird viel mehr tun können, als was der jetzt gerade gebeten hat. Das ist der Kraft Gottes, das ist der Erkenntnis, dass Christus in uns ist, längst und gar, und das Erkenntnis von Christus und seine Liebe für uns, der wird uns viel mehr geben können als das. Und wenn wir dann bitten und wenn wir Gebetsanliegen haben, will Gott auch erhören. Will Gott auch diese Beziehung zu uns pflegen und immer tiefgehender machen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, der will auch unser Gebetsanliegen erhören. Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Viel mehr, als was wir überhaupt in Worten dann auch zum Ausdruck bringen wollen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Genau den gleichen Kraft, wofür Paulus jetzt auch in Vers 16 dann auch gebetet hat. Der nach seiner Reichtum, nach seiner Herrlichkeit uns schon gegeben worden ist. Vers 21, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was geht um seine Herrlichkeit? Nicht um deins, nicht um meins, nicht um das, was ich schaffen kann oder was du denkst, dass du auch tun kannst. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Es geht um das, was Gott dann auch für uns tun wird. Ihm seine Herrlichkeit in der Gemeinde. Es geht um nicht uns als Einzelnen, sondern in der Zusammenhang miteinander. Weil das Christsein ist keine Einzelgängersache, wo ich meine, ach, das schaffe ich alleine mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Wort. Nein, das machen wir in Gemeinschaft miteinander und füreinander. Aber es geht um seine Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Betest du auch so? Paulus hat dieses Gebet schon für dich gebetet. Dass du der Kraft Gottes wirklich verstehen wirst. Dass du wirklich verstehen wirst, wer Jesus ist. Dass du wirklich verstehen wirst, in welche Position du eigentlich stehst in Christus. Wir feiern heute das Abendmahl, wo wir dann zurückdenken an das, was Christus für uns geleistet hat und getan hat, damit wir ewiges Leben haben. Verstehen wir das auch wirklich? Dass wir die Fülle Gottes haben, der in uns wohnt. Dass du die Kraft Gottes hast, der in dir wohnt. Und dass du in der Liebe Christus wirklich wachsen wirst. Es geht gar nicht um uns, es geht um die Herrlichkeit Gottes. Ist das jetzt auch dein Gebet? Dass du mehr und mehr dein eigenes Ich dann auch preisgibst, weil es geht gar nicht mehr um dich. Wenn du in einer aufrichtigen Beziehung stehst zu Jesus Christus, dreht es alles um der Person Jesus Christus, der dich erkauft hast. Und du warst verloren in der Sünde. Was du verdient hast, was denn jeder von uns verdient hat, war die Hölle. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit und seiner großen Liebe hat uns so sehr geliebt, dass Gott seinen eigenen Sohn gab, damit er jeder, der glaubt, ewiges Leben habe. Wenn du Gott persönlich kennst, darfst du ihm immer mehr persönliche kennenlernen. Ist das jetzt auch dein Gebet? In der Kraft Gottes, in der Liebe Christus und der Erkenntnis von Christus zu wachsen. Lass wir beten.